Manche Fälle enden nicht mit Applaus. Sie enden mit einer Wahrheit, die man ein Leben lang mit sich trägt. Ich habe sie aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen werden.
Und diese Geschichten hört ihr bei Crime Tales, Verbrechen im Nebel, neue Sherlock Holmes Folgen, jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hörerherzchen, wir gehen auf Tour.
Tickets und Tourdaten findet ihr in der Folgenbeschreibung oder im Linktree.
Noch ein kleiner Hinweis und eine Inhaltswarnung. Da sich diese Folge detailliert mit Epsteins Aufstieg in elitäre Kreise und seinem Werdegang auseinandersetzt, bewegen wir uns anfangs thematisch viel im Wirtschaftssektor und in der Finanzbranche. Dabei werden uns hin und wieder Begriffe begegnen, die nicht unbedingt jedem geläufig sind. Um euch unnötige Definitionen im Text zu ersparen, findet ihr in der Folgenbeschreibung ein Glossar, in dem ihr die Erklärungen verschiedener Begriffe nachlesen könnt. Außerdem behandelt diese Folge die Themen sexualisierte Gewalt, Ausbeutung Minderjähriger und Machtmissbrauch. Einige Schilderungen können belastend oder retraumatisierend wirken. Wenn du merkst, dass dir dieses Thema emotional zu viel wird, pausiere die Folge oder höre sie lieber nicht allein. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung.
Please give us your name.
Jeffrey Epstein.
Vor knapp einer Woche wurden sie veröffentlicht und sorgen seither weltweit für politischen Wirbel, die sogenannten Epstein-Files.
Er bestimmt weiter die Schlagzeilen. Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein bewegte sich über Jahrzehnte in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen, im Umfeld von Milliardären, Politikern, Wissenschaftlern und Mitgliedern des Hochadels. Gleichzeitig begleiteten ihn schon früh Berichte über junge Frauen und Mädchen, über Grenzüberschreitungen, sexuellen Missbrauch und Menschenhandel und über unzählige Hinweise, die nie konsequent verfolgt wurden. Durch die aktuellen Entwicklungen in diesem Fall gewinnen wir heute mehr denn je den Eindruck, dass Einfluss und Macht stärker sind als Wahrheit und dass wir vor dem Gesetz eben doch nicht alle gleich sind. Trotz unzähliger Zeugenaussagen und erdrückenden Beweisen bleiben rechtliche Konsequenzen bislang aus. Und die Leidtragenden kämpfen noch immer in einem erbitterten Kampf, David gegen Goliath, so scheint es, für Gerechtigkeit. Diese Serie untersucht, wie Epstein seine Macht erlangte, seine Netzwerke aufbaute und wie Entscheidungen im Justizsystem sein Handeln über Jahre hinweg ermöglichten. Wir hören hier eine Geschichte über Einfluss, über Ungleichheit vor dem Gesetz und über die Frage, wie es sein kann, dass die Stimmen tausender Frauen so viele Jahre lang ungehört blieben. Bevor Jeffrey Epstein als verurteilter Sexualstraftäter weltweit bekannt wurde, war er vor allem eines: ein Mann mit außergewöhnlichem Zugang zu Vermögen, zu Institutionen und zu Menschen, die selbst Macht ausübten. Doch woher kam dieser Zugang? Wer öffnete ihm die Türen und wer profitierte davon? In dieser Folge zeichnen wir nach, wie aus einem ehemaligen Lehrer eine Figur wurde, deren Einfluss größer schien als ihre erklärbare Biografie, und wie es dieser Einfluss schaffte, den zentralen Schutzmechanismus des amerikanischen Rechtsstaats außer Kraft zu setzen.
Are you still talking about Jeffrey Epstein?
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut bereitet. Ich glaube, heute ist fast alles von dem gerade eben genannten mit dabei. Er ist überall in den Medien und gefühlt omnipräsent. Also es geht um Epstein, aber das verrät euch schon der Titel dieser Folge oder dieser Folgenreihe. Es werden mehrere Folgen werden, ich schätze, es könnten 5 werden, aber man weiß nie, wie tief dieser Hasenbau noch ist oder wird. Es kommen momentan täglich neue Informationen raus. Es ist ein wahnsinniger Wust an Informationen, deswegen möchte ich mich da jetzt irgendwie noch nicht festlegen. Jedenfalls, so präsent dieses Thema auch ist, habe ich mich dabei erwischt, wie ich, also natürlich hatte ich Epstein schon mal gehört und ich wusste von seinen Verbrechen, aber
wirklich was über seine Person und wo der auf einmal herkam und wie er dahin gekommen ist, wo er war und wie er, also was seine Verbrechen wirklich im ganz, 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 ganz großen Stil, wie wir gerade mehr denn je merken, wie er das überhaupt realisieren konnte, das wusste ich nie und da hatte ich nie wirklich eine Erklärung drauf.
Ganz im Gegensatz zu mir, die noch nie irgendwie, also den Namen, klar, ne? Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe ja zu dir wie so naiv eigentlich gesagt, ja, jetzt ist mein Algo auch voll davon, mhm. obwohl ich mir noch nie was dazu reingezogen hatte, ja natürlich, weil ich mich in einem relativ feministischen Algorithmus bewege, der natürlich jetzt voll davon ist, wie ja. du sagst, weil gerade eben nach und nach alles Mögliche ans Licht kommt. Und trotzdem bin ich relativ unbeschrieben, mhm. was das Thema betrifft. Deswegen bin ich doppelt gespannt. Mhm. Wir sind ja gerade in unserem Creator Camp, in unserem genau. jährlichen. Wir sitzen gerade in unserem Aufnahmehaus.
Ja.
Es war sehr spannend für mich zu sehen, wie viel unsere Mitstreiterinnen hier schon wussten. Und dass die sich schon lange damit befasst hatten. Mhm. Und ich dachte so, okay, Pia, du bist auf jeden Fall echt late to the party, aber wahrscheinlich jetzt gerade zur rechten Zeit am rechten Ort, um das genau von dir so aufbereitet erzählt zu bekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet.
Ja, ich denke eben auch, also sich da wirklich allumfassend einzulesen. Ich glaube, also das ist einiges an Arbeit, weil also erstmal die Dimensionen sind unbegreiflich. Und der Wust an Informationen ist immens. Es gibt aber auch immer wieder dazwischen und immer mehr Fake News, wo irgendwie die Abgrenzung auch irgendwie schwer ist. Dann teilweise bewahrheiten sich gerade gefühlt die schlimmsten Verschwörungstheorien, aber andere, die da draußen kursieren, die bleiben Quatsch.
Mhm.
Und deswegen,
und dann das auch zu differenzieren, ist halt auch ein Ding, ne?
Genau, und deswegen war es mir einfach mal, also, oder deswegen war es mir ein Anliegen.
Dass du dir die Arbeit machst, für uns
ja,
alle.
Ja, nee, aber am Ende wirklich so eine chronologische von Anfang, ich will nicht sagen bis zum Ende, weil hoffentlich war das noch nicht das Ende. Ich hoffe, aus den Epstein-Files werden noch die Epstein-Trials und das möglichst
ja,
bald.
Ja.
Aber ne, vom Anfang bis Stand jetzt einmal eine chronologische, sehr detaillierte Deep-Dive-Serie zu ja. machen, die das Thema wirklich von allen möglichen Seiten beleuchtet.
Jo. So. Auf einen Eisberg folgt der nächste.
So ist das. Heute in der ersten Folge wird es sehr viel um Epstein selber gehen. Das kann zwischenzeitlich oder gerade anfangs auch mal dröge sein, weil er war nicht nur Sexualstraftäter, sondern auch irgendwie sowas wie ein Hedgefondsmanager, aber irgendwie auch nicht so richtig. Trotzdem ist es einfach wichtig, um gewisse Muster zu erkennen, um zu gucken, wie hat er sich sein Netzwerk überhaupt aufgebaut und das eigentlich auch so ein bisschen von heute auf morgen und aus dem Nichts. Also das, ich sage ja immer, aus Scheiße Bonbons machen und dann mhm. hat er Bonbons aber auch wieder zu Scheiße gemacht,
mhm.
weil die ersten strafrechtlichen Verfahren nicht fern waren. Und dann ist es auch wichtig, dass wir hier und da so ein bisschen angucken, wer relevante Akteure sind, wie die wiederum vernetzt sind. Wir hören heute Namen, die uns definitiv wieder begegnen werden. Wir hören heute Aktionen oder Handlungen, die in der Vergangenheit mal unternommen wurden und erstmal harmlos wirken, die uns später aber auch noch mal auf die Füße fallen werden und die relevant werden. Deswegen haltet durch.
Mhm.
Das ist jetzt anfangs, ne? Also wer sich nicht gerade für Wirtschaft und Finanzwesen interessiert, für den ist das jetzt wahrscheinlich nicht der Banger. Aber
im Verlauf der Folge kommen wir ja wahrscheinlich schon zu den Dingen, die dann wieder mehr Fahrt aufnehmen. Das ist so weird, über sowas so zu sprechen, ne? Weil es geht am Ende um einen unheimlich gefährlichen Menschen
mhm.
und sein Netzwerk. Und trotzdem spricht man so eine Warnung aus. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, damit alle wissen, so, wir bleiben dran und wir kriegen mächtig True Crime.
Das sollte ja. jedem klar sein, wenn man über Epstein ja. spricht. Also es ist halt so ein bisschen absurd, so man spricht gefühlt über den Aufstieg des Bösen mhm. in diesem ersten Teil. Wir werden auch Folgen machen, in denen es nur um die Opfer geht natürlich, mhm. um die Überlebenden. Aber trotzdem, man spricht über den Aufstieg des Bösen gefühlt und findet sich in der Wirtschaft und im Finanzwesen ja. wieder. Aber gut,
aber so Macht ist und es Geld nun. führt auch diverse Male einfach zu
Haufen
Scheiße.
Ja, ich habe mich halt oft gefragt, ist das, weil halt auch so viele sehr einflussreiche, sehr reiche Menschen involviert sind, irgendwie auf die eine oder andere Weise, habe ich mich halt schon gefragt, ist das, was Geld aus einem macht? Ja. Aber das wiederum ist eine Frage, die ich auf eine letzte Folge verschoben.
Und da möchte ich auch unbedingt drüber reden. Da haben wir schon privat oft drüber geredet, aber da möchte ich auch unbedingt nochmal drüber reden, ja.
Ja, okay.
Okay.
Dann würde ich sagen,
gehen wir rein?
Steigen wir ein in die Epstein-Files. Jeffrey Edward Epstein wurde am 20. Januar 1953 in New York City geboren und wuchs in Seagate, einer abgeschlossenen Wohnsiedlung in Brooklyn, auf. Seine Familie gehörte zur jüdischen Mittelschicht. Sein Werdegang verlief zunächst unspektakulär, zumindest auf dem Papier. Epstein galt früh als mathematisch begabt, schloss jedoch weder an der Cooper Union noch an der New York University ein Studium ab. Trotz dieser fehlenden formalen Qualifikation gelang ihm mit Anfang 20 ein bemerkenswerter Einstieg in elitäre Kreise. Zwischen 1973 und 1975 unterrichtete Epstein Mathematik und Physik an der exklusiven Dalton School an der Upper East Side in Manhattan, einer Privatschule, die Kinder aus einflussreichen Familien unterrichtet. Die Anstellung eines 20-Jährigen ohne Abschluss war, gelinde gesagt, ungewöhnlich, entsprach aber der kontroversen Arbeitsweise des Schulleiters Donald Barr, der für seine eigenwillige Personalbeschaffung bekannt war. Barr verließ die Schule noch, bevor Epstein dort mit seiner Arbeit begann. Doch hatte er mit seiner letzten Amthandlung die entscheidende Weiche für Epsteins weiteren Werdegang gelegt. Denn über einen Elternkontakt gelangte er an die Wall Street. 1976 trat er eine Stelle bei Bear Stearns an, einer der mächtigsten Investmentbanken der USA, die direkt an der American Stock Exchange, kurz AMEX, einer der großen New Yorker Börsen handelte. Epstein arbeitete dort als Junior Assistant eines Parketthändlers, eine Einstiegsposition ohne Entscheidungsmacht, aber mit unmittelbarem Zugang zu den Mechanismen von Risiko, Kapital und Vermögensschutz. Keine Position, die einem zu Reichtum verhilft, doch lehrte sie Epstein, wie Reichtum funktioniert. Der Position als Junior Assistant war er jedoch schnell entwachsen. In einer Phase, in der der Optionshandel boomte und mathematische Modelle wie das Black-Scholes-Modell zunehmend an Bedeutung gewannen, galt er bei Bear Stearns als nützliches Talent ohne klassische Karrierebiografie. Unter der Förderung seines Mentors, Alan Ace Greenberg, ein Investmentbanker und eine Schlüsselfigur der Wall Street, stieg Epstein ungewöhnlich schnell auf. Greenberg verfolgte zu dieser Zeit eine unkonventionelle Personalstrategie. Er suchte gezielt nach Mitarbeitern, die er intern als PSDs bezeichnete. Poor, smart, desire to become rich. Menschen aus einfachen Verhältnissen, mit hoher intellektueller Begabung und starkem Aufstiegswillen, denen formale Abschlüsse oft fehlten. Epstein entsprach diesem Profil nahezu ideal und passte damit in ein Umfeld, das Leistungsfähigkeit und Nutzen höher bewertete als akademische Titel. Er arbeitete mit vermögenden Kunden, beriet sie zu steueroptimierten Finanzstrukturen und wurde 1980, nur 4 Jahre nach seiner Anstellung, Limited Partner der Bank. Nur ein Jahr später verließ er Bear Stearns jedoch abrupt. Die genauen Umstände dieses plötzlichen Abgangs bleiben bis heute unklar. Aus später bekannt gewordenen Unterlagen geht hervor, dass Epstein im Jahr 1981 von der US-Börsenaufsicht SEC befragt wurde. In dieser Befragung schilderte er seinen Weggang anders, als er ihn später öffentlich darstellte. Thema waren interne Disziplinmaßnahmen sowie mögliche Regelverstöße, darunter ein privater Kredit an einen Freund und weitere Vorwürfe mangelnder Sorgfalt bei Abrechnungen. Epstein selbst äußerte dabei Unzufriedenheit über den Umgang des Unternehmens mit diesen Vorfällen. Nach seinem Weggang bei Bear Stearns im Jahr 1981 beginnt für Jeffrey Epstein eine Phase des Übergangs. Ohne feste institutionelle Anbindung, ohne klar umrissenes Geschäftsmodell, aber mit wachsendem Zugang zu internationalen Netzwerken. Noch im selben Jahr reist er nach Großbritannien. Dort wird er über persönliche Kontakte mit Douglas Lees bekannt gemacht, einem britischen Waffenhändler und gut vernetzten Akteur im Umfeld von Rüstungsindustrie, Politik und internationalen Großdeals. Lees gilt als einer der zentralen Figuren hinter dem sogenannten Alyamama-Deal, dem größten Waffenexportvertrag der britischen Geschichte. Der Vertrag brachte dem Rüstungskonzern BAE Systems Umsätze in Milliardenhöhe ein und war später Gegenstand parlamentarischer Untersuchungen wegen mutmaßlicher Korruptionszahlungen und intransparenter Finanzstrukturen. Welche konkrete Rolle Epstein in diesem Umfeld spielte, bleibt offen. Gesichert ist jedoch, dass Lees für mehrere Jahre als sein Mentor fungierte und Epstein in Kreise einführte, die weit über die klassische Wall Street hinausreichten. Es sind Netzwerke, in denen wirtschaftliche Interessen, geopolitische Macht und diskrete Finanzströme eng miteinander verbunden sind und in denen Vertrauen, Loyalität und Verschwiegenheit zentrale Währungen darstellen. Parallel gründete Epstein 1882 seine eigene Firma, eine in New York ansässige Vermögensverwaltung, DJ Epstein & Co. Offiziell ein Beratungsunternehmen, das Kunden dabei unterstützen sollte, verlorene oder veruntreute Vermögenswerte zurückzuerlangen. Ein Firmenkonstrukt, das auf dem Papier legal existierte, doch womit Jeffrey Epstein zu diesem Zeitpunkt sein vieles Geld verdient, das weiß so genau niemand, ausgenommen er selbst. Aus Epsteins Depositionen in späteren Verfahren und juristischen Dokumenten geht hervor, dass er laut eigener Aussage einen erheblichen Teil seiner Zeit darauf verwendet habe, Vermögenswerte für Klienten aus Betrugsfällen zurückzuholen. Doch passt dieses Tätigkeitsprofil nur bedingt zu seiner späteren Selbstdarstellung als exklusiver Vermögensberater für Milliardäre und markiert den Beginn jener Phase, in der Epsteins beruflicher Werdegang zunehmend widersprüchlich erscheint. Sein Geschäftsmodell zur damaligen Zeit war ungewöhnlich. Epstein verlangte von seinen Kunden eine umfassende Vollmacht und übernahm faktisch die vollständige Kontrolle über deren finanzielle, rechtliche und teilweise auch private Angelegenheiten. Er präsentierte sich nicht nur als Geldverwalter, sondern als Architekt komplexer Vermögensstrukturen. Immobilien, Trusts, Stiftungen, Offshore-Gesellschaften. Die Abrechnung erfolgte nicht leistungsbezogen, sondern über pauschale Jahresgebühren. Zudem richtete sich sein Angebot ausschließlich an Milliardäre. Schon konservative Schätzungen legen nahe, dass Epstein bei den von ihm behaupteten verwalteten Vermögen jährlich zweistellige Millionenbeträge verdient haben könnte. Folgt man dem Vanity Fair Porträt von 2003, The Talented Mr. Epstein, ist sein verschleiertes Geschäftsmodell kein Zufall, sondern Teil einer ausgeklügelten Methode. Das Magazin zeichnet Epstein Anfang der 2000er als Mann, der in New York wie ein moderner Maharaja lebt. In einem gigantischen Stadthaus auf der Upper East Side, umgeben von Hauspersonal, wertvollen Kunstobjekten und strengen privaten Regeln. Er besitzt weitere Immobilien, eine Ranch in New Mexico, ein Haus in Palm Beach, eine Insel auf den US Virgin Islands und nutzt Privatflugzeuge, darunter eine Boeing 727, auf der er Prominente und Politiker mitnimmt. Gleichzeitig beschreibt der Artikel, dass Epstein extrem privat bleibt. Er meidet öffentliche Anlässe, nutzt Pseudonyme, hält sein Geschäftsmodell und seine Kunden geheim. Und genau diese Mischung aus scheinbarer Größe und Unsichtbarkeit wirkt auf viele Beobachter für den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick irritierend. Er selbst erzählt später gern die Version vom unabhängigen Finanzmann, der nur noch für Superreiche arbeite. Und das ohne Ausnahmen. Er versteht sich als eine Art Hatchetman, den Mann, der Konflikte übernimmt, Unangenehmes durchsetzt, Verhandlungen eskaliert, Personal austauscht und dafür in Kauf nimmt, zur Projektionsfläche zu werden. Epstein formuliert es sinngemäß selbst, dann lieber er als der Klient. Er inszeniert sich als Vermögensarchitekt für Milliardäre. Doch in der Realität, so zeichnet es der Artikel nach, beginnt nach Bear Stearns eine Phase, in der Epsteins Lebenslauf nicht mehr linear wirkt, sondern wie ein Flickenteppich aus Behauptungen, Gerüchten, juristischen Spuren und wenigen überprüfbaren Fakten. Was öffentlich sichtbar ist, ist vor allem die Inszenierung. Das luxuriöse Haus an der Upper East Side, das Personal, der Privatjet und die prominenten Gäste. Plötzlich lebt Epstein in einer Dimension, die nicht zu einem Mann passt, dessen Karriere bis dahin aus einer Lehrtätigkeit und einem schnellen Aufstieg bei Bear Stearns bestand. Eine Machtdemonstration, nicht Luxus um des Luxus willen, sondern als Botschaft. Denn wenn Geschäftstätigkeit schwer erklärbar ist und Geldquellen nicht öffentlich nachvollziehbar sind, kann Größe die Funktion von Beweis übernehmen und jede Legitimation demonstrieren, die an anderer Stelle fehlt. Gleichzeitig fällt auf, dass selbst Epsteins reiche Bekannte oft nicht erklären können, was genau er eigentlich konkret tut. Es gibt keine sichtbare Handelshistorie, keine öffentlich nachvollziehbaren Deals, keine bekannte Kundenliste. Und doch hat er Zugang zu einer Welt, in der Connections die eigentliche Währung sind. CEOs, Politiker, Wissenschaftler, Prominente, der Hochadel und ein Umfeld, das Diskretion nicht nur schätzt, sondern voraussetzt. Nachdem Epstein bis 1987 für Douglas Lees gearbeitet hatte, kehrte er im selben Jahr nach mehreren Jahren internationaler Tätigkeit nach New York zurück und tritt dort als Berater in die Towers Financial Corporation ein. Das Unternehmen des Unternehmers Stephen Hoffenberg hat seinen Sitz in den Willard Houses an der Madison Avenue, einem repräsentativen Gebäudekomplex, von dem aus Epstein später über Jahre hinweg eigene Firmen betreiben wird. Hoffenberg zahlt Epstein für seine Tätigkeit ein monatliches Honorar von rund 25.000 US-Dollar. Towers Financial präsentiert sich nach außen als seriöse Finanzfirma, die Forderungen aufkauft und verwaltet. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein System, das zunehmend auf Täuschung basiert. Im Jahr 1993 kollabiert Towers Financial als eines der größten Ponzi-Systeme der US-Geschichte. Ein Betrugsmodell, bei dem keine realen Gewinne erwirtschaftet werden, sondern Auszahlungen an frühere Investoren aus den Einlagen neuer Anleger erfolgen. Investoren verlieren über 450 Millionen US-Dollar. Stephen Hoffenberg wird später zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Epsteins Rolle innerhalb dieses Konstrukts bleibt bis heute umstritten. Hoffenberg selbst erklärte später, Epstein sei eng in das System eingebunden gewesen. Vanity Fair stützt diese Darstellung auf eine Mischung aus Dokumenten und Aussagen aus dem Umfeld sowie Hoffenbergs eigenen Schilderungen. Zugleich weist der Artikel ausdrücklich darauf hin, dass Hoffenberg als Quelle problematisch ist. Als verurteilter Betrüger hatte er ein eigenes Interesse daran, Verantwortung weiterzugeben. Und auch andere Aussagen aus diesem Umfeld lassen sich nicht lückenlos verifizieren. Gesichert ist, dass Epstein über mehrere Jahre als Berater für Towers tätig war und das Unternehmen kurz vor dessen Zusammenbruch verließ. Er wurde weder angeklagt noch strafrechtlich verfolgt. Ob er während seiner Zeit bei Towers Financial persönlich von den betrügerischen Strukturen profitierte oder Gelder für sich selbst abzweigte, ließ sich bis heute nicht belegen. Und ein erheblicher Teil der verschwundenen Investorengelder bleibt bis heute unauffindbar. Auffällig ist dennoch ein wiederkehrendes Muster. Epstein bewegt sich früh in Milieus, die von komplexen Finanzkonstruktionen geprägt sind. Teils aggressiv, teils dubios, teils eindeutig illegal. Immer wieder folgen auf diese Kontexte Ermittlungen und Strafverfahren gegen andere Beteiligte, ohne dass Epstein selbst juristisch zur Verantwortung gezogen wird. Auch jenseits von Towers Financial bleibt vieles an Epsteins eigener Darstellung schwer überprüfbar. Die angeblichen Milliardärsklienten, der Umfang seines Währungshandels, der konkrete Ursprung seines Vermögens. Was sich aus dem Vanity Fair Artikel vor allem ergibt, ist kein eindeutiger Nachweis einer einzelnen Geldquelle, sondern ein strukturelles Bild. Nach dem Zusammenbruch von Towers Financial lässt sich Jeffrey Epstein dauerhaft in Manhattan nieder und legt dort die Grundlage für jene Unternehmensstrukturen, die er in den folgenden Jahren unter eigenen Namen weiter ausbauen wird. Ein Ankerpunkt in seiner ansonsten so schwer greifbaren Geschäftswelt stellte Epsteins Kennenlernen mit Leslie Wexner in 1986 dar. Die beiden wurden über den Risikomanager Robert Meister miteinander bekannt gemacht. In seiner Vita fungiert Wexner als eine Art Legitimationsgeber, als jener Referenzpunkt, der Epsteins Zugang zu Eliten, Netzwerken und damit auch seine gesellschaftliche Glaubwürdigkeit erklärbar macht. Leslie Wexner ist einer der erfolgreichsten Einzelhandelsunternehmer der USA. Als Gründer von The Limited und später L Brands baute er ein Milliardenimperium auf und erlangte großen Einfluss über Wirtschaft, Politik und Philanthropie. Zu seinen Marken gehörten unter anderem Victoria's Secret, Pink, Bath & Body Works, Henry Bendel, The White Barn Candle Company und Abercrombie & Fitch. Ein Jahr später wandelte Epstein seine eigene Firma in die Financial Trust Company um und verlegte deren Sitz auf die US-amerikanischen Jungferninseln. Ein Schritt, der ihm steuerliche Vorteile und größere regulatorische Spielräume eröffnete. Die US-Jungferninseln sind ein US-Außengebiet in der Karibik. Sie gehören offiziell zu den Vereinigten Staaten, verfügen aber über eigene Steuer- und Wirtschaftsgesetze. Dadurch gelten sie als attraktiver Standort für Finanz- und Trustgesellschaften, die dort mit geringerer Steuerlast und weniger strenger Aufsicht arbeiten können. In den frühen 1990er Jahren übertrug Wexner Jeffrey Epstein dann außergewöhnlich weitreichende Befugnisse über sein Vermögen und seine Stiftungen. Für die folgenden 16 Jahre erhielt Epstein umfassende Kontrolle über Wexners Finanzen, seine philanthropischen Aktivitäten und Teile seines privaten Umfelds. Er vertraute ihm Treuhänderrollen an, übertrug ihm weitreichende Kontrolle über Trusts und Stiftungen und überließ ihm letztlich auch das spektakuläre siebenstöckige Stadthaus in New York im Wert von 77 Millionen Dollar, das Epstein fortan als Bühne seiner Macht nutzte. Eine Machtfülle, die selbst in der Welt des Private Banking außergewöhnlich ist. Diese Vertrauensstellung machte Epstein nicht nur finanziell mächtig, sondern verschaffte ihm auch gesellschaftliche Legitimität. Ein Faktor, der für seinen späteren Einfluss von zentraler Bedeutung war. Zu diesem Zeitpunkt war Wexner der einzige öffentliche nachvollziehbare Kunde Epsteins, zugleich aber einer der einflussreichsten Unternehmer der USA. Parallel dazu veränderte sich Epsteins eigener Lebensstil sichtlich. Während er bis Ende der 1990er Jahre noch vergleichsweise zurückgezogen in einer kleinen Wohnung in Manhattan gelebt hatte, wurde sein Auftreten mit dem Zuzug von Ghislaine Maxwell aus London deutlich opulenter. Ghislaine Maxwell gilt als eine der zentralen Figuren im Umfeld von Jeffrey Epstein. Die britisch-französisch-amerikanische Geschäftsfrau ist die Tochter des Medienunternehmers Robert Maxwell, der in den 1980er Jahren ein globales Verlagsimperium aufbaute und 1991 unter ungeklärten Umständen starb. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass Maxwell massive finanzielle Unregelmäßigkeiten begangen hatte. Ein Skandal, der das Familienumfeld nachhaltig prägte. Ghislaine Maxwell lernte Epstein nach dem Tod ihres Vaters in New York kennen. In den folgenden Jahren trat sie öffentlich als seine engste Vertraute auf, zeitweise auch als seine Partnerin und übernahm eine zentrale Rolle in seinem privaten und gesellschaftlichen Umfeld. Zeitzeugen und spätere Zeugenaussagen beschreiben Maxwell als Organisatorin von Epsteins Haushalten und sozialen Kontakten. Sie regelte Abläufe in seinen Immobilien, setzte strenge Verhaltensregeln für Angestellte durch und fungierte als Schnittstelle zu Gästen, Bekannten und Netzwerken. Nach eigenen Angaben verwaltete sie zwischen 1999 und 2006 mehrere von Epsteins Luxusimmobilien in den USA, Europa und auf den US-Jungferninseln. Im Gegenzug erhielt sie über Jahre hinweg erhebliche finanzielle Zuwendungen von Epstein. Parallel zu seiner Tätigkeit als Vermögensverwalter baute Epstein während der 90er Jahre ein umfangreiches Netzwerk aus Trusts, Offshore-Gesellschaften, Stiftungen und Beteiligungen, vor allem auf den Jungferninseln, aus. Durch geschickte rechtliche Konstruktionen entzog er sich zunehmend der Finanzaufsicht, insbesondere nach der Einführung strengerer Regulierungen nach der Finanzkrise. In den 1990er Jahren berichten Medien erstmals über Jeffrey Epsteins wachsenden Reichtum und seine Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten. Der Londoner Evening Standard schrieb 2001, Epstein habe Millionen aus Geschäftsbeziehungen mit wohlhabenden und einflussreichen Akteuren verdient, darunter Bill Gates, Donald Trump und vor allem Leslie Wexner, dessen Trust er leitete. Parallel dazu meldete seine Vermögensverwaltungsfirma, später als Financial Trust Company geführt, in den frühen 2000er Jahren erhebliche Einnahme und Gewinne, ohne dass öffentlich nachvollziehbar dokumentiert war, welche konkreten Geschäfte oder Kunden diese Erträge tatsächlich erzeugten. Im Jahr 2004 gründet Epstein gemeinsam mit Jean-Luc Brunel, ein französischer Model-Scout und Agent, die Modelagentur MC2. Epstein investiert rund 1 Million US-Dollar und stellt Brunel sowie Agentur Models Apartments in Manhattan zur Verfügung. Offiziell positioniert sich MC2 als internationale Modelagentur. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichneten später jedoch ein anderes Bild. Gegenüber dem Miami Herald erklärte die frühere Buchhalterin Maritza Vasquez, dass die Agentur junge Frauen in Miami und New York unterbrachte, die häufig keine klassischen Modelaufträge erhielten, sondern stattdessen zu privaten Veranstaltungen in Epsteins Villen in Palm Beach und New York gebracht wurden. Die Grenze zwischen Agenturbetrieb und sozialer Vermittlung erscheint in diesen Schilderungen fließend. 2012 gründet Epstein die Southern Trust CO. Das Unternehmen verfügt lediglich über eine kleine Zahl von Mitarbeitern und gibt als Geschäftszweck die Entwicklung eines DNA-basierten Datenanalyseverfahrens an, mit dem sich genetische Krebsrisiken mithilfe mathematischer Modelle berechnen lassen sollen. Durch diese Ausrichtung profitiert Southern Trust von einem stark reduzierten Steuersatz von rund 3,9% der Unternehmen gewährt wird, die offiziell zur wirtschaftlichen Entwicklung auf den US-Jungferninseln beitragen. Parallel dazu knüpft Epstein auch auf politisch-strategischer Ebene neue Partnerschaften. 2015 geht er eine millionenschwere Zusammenarbeit mit dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak ein und investiert in das Sicherheitsstartup Carbine. Die von Epstein geleitete Wexner Foundation hatte Barak bereits Jahre zuvor finanziell unterstützt. Das Unternehmen steht in Verbindung mit der israelischen Rüstungs- und Sicherheitsindustrie. Barak selbst war zuvor Verteidigungsminister und Generalstabschef der israelischen Streitkräfte. Epstein und Barak pflegten ein enges persönliches Verhältnis und Barak nutzte wiederholt Epsteins Apartments in Manhattan. Auffällig bleibt, Epsteins Firmen weisen teils hohe Einnahmen aus, ohne dass ein klarer operativer Geschäftszweck erkennbar war. In anderen Fällen, etwa bei der Modelagentur MC2 oder der späteren Southern Trust CO, entstanden Strukturen, die nach außen seriös wirkten, intern jedoch kaum reguliert und personell nur minimal ausgestattet waren. Finanzielle Unterlagen der folgenden Jahre zeichnen ein Bild stark schwankender Einnahmen. 2004 wies Epsteins Trust ein Vermögen von über 560 Millionen US-Dollar bei einem Nettogewinn von 108 Millionen aus. 2 Jahre später lagen die Gebühreneinnahmen noch bei 66 Millionen Dollar. Im selben Jahr, in dem Epstein in Florida erstmals strafrechtlich angeklagt wurde, transferierte er jedoch 117 Millionen US-Dollar aus dem Trust in eine Tochtergesellschaft. Nach dem Bruch mit Leslie Wexner im Jahr 2007 brachen die Einnahmen deutlich ein. In den darauffolgenden Jahren sanken sie auf einen Bruchteil und lagen ab 2012 offiziell bei Null. Auswertungen dieser Zeit zeigen, dass die Firma über Jahre hinweg hohe Einnahmen auswies, ohne dass sich daraus ein klarer operativer Geschäftsbetrieb ableiten ließ. Öffentliche Berichte verweisen lediglich allgemein auf Vermögensverwaltungsaktivitäten, ohne Details zu Struktur, Umfang oder Kundenbasis zu liefern. Im Jahr 2012 erklärte die Financial Trust Company gegenüber den Behörden der US-Jungferninseln schließlich, kein Vermögen mehr zu verwalten, sondern lediglich einen sogenannten finanziellen Arm aufrechtzuerhalten. Damit unterlag das Unternehmen nicht mehr den verschärften Aufsichtsvorschriften des Dodd-Frank-Gesetzes, das Vermögensverwalter stärker unter die Kontrolle der US-Börsenaufsicht stellte. Auch dieser Schritt fügt sich in ein wiederkehrendes Muster ein. Epstein agierte konsequent in regulatorischen Grauzonen, nutzte bestehende Lücken und verlagerte seine Strukturen dorthin, wo Kontrolle begrenzt, Steuersätze niedrig und Zuständigkeiten schwer greifbar waren. Im Jahr 2013 unternahm Jeffrey Epstein dann einen weiteren Schritt, der sein Verhältnis zu Regulierung und Kontrolle deutlich macht. Er beantragte über seine langjährige Steueranwältin Erica A. Keller auf den US-Jungferninseln eine Banklizenz für ein Institut mit dem Namen Southern Country International. Grundlage war ein neu geschaffenes Bankgesetz der US-Jungferninseln, das nach dem Vorbild Puerto Ricos gezielt ausländisches Kapital anziehen sollte. Diese Gesetzgebung ermöglichte die Gründung sogenannter internationaler Bankgesellschaften, die ausschließlich mit Offshore-Kunden arbeiten durften und zugleich deutlich geringeren aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterlagen als Banken auf dem US-Festland. In seinem Lizenzantrag führte Epstein unter anderem den damaligen Barclays-Chef Jeff Stelly sowie den New Yorker Immobilieninvestor Andrew Farkas als Referenz an. Beide erklärten später, nichts von dieser Nennung gewusst zu haben. Dennoch erhielt Epstein 2014 die Banklizenz. In den folgenden Jahren wurde sie regelmäßig verlängert. Auffällig ist jedoch, dass die Southern Country International nach außen kaum in Erscheinung trat. Es gibt keine Hinweise auf aktives Marketing, einen nennenswerten Kundenstamm oder einen ausgebauten Geschäftsbetrieb. 2018 teilte Epsteins Anwältin den Aufsichtsbehörden der US-Jungferninseln schließlich mit, dass die Bank ihre Geschäftstätigkeit nie aufgenommen habe. Damit entfiel auch die Pflicht weitergehender regulatorischer Kontrolle. Die Banklizenz wurde nach 2019 nicht mehr verlängert. Auch dieses Kapitel fügt sich in ein bekanntes Muster. Formell legale Strukturen, minimaler operativer Betrieb, geringe Aufsicht und Geldflüsse, die selbst im Nachhinein nur schwer nachvollziehbar sind. Betrachtet man all diese Stationen, die Epstein in den 90er und 2000er Jahren durchlaufen hat, ergibt sich ein klares Muster. Epsteins Zugang entstand nicht aus einem nachweisbaren wirtschaftlichen Erfolg, sondern aus seiner Funktion innerhalb bestehender Machtgefüge. Er war nützlich, als Verwalter, als Konfliktübernehmer, als diskreter Problemlöser. Seine Nähe zu Finanzinstituten, Unternehmern, Politikern und Wissenschaftlern beruhte weniger auf Transparenz als auf Vertrauen, Loyalität und Verschwiegenheit. Davon profitierten jene, die ihn einsetzten. Milliardäre wie Leslie Wexner, Geschäftspartner, Institutionen und letztlich Epstein selbst. Zugang war seine eigentliche Währung und Unklarheit kein Makel, sondern Teil des Geschäftsmodells. Jeffrey Epstein bewegte sich über Jahre hinweg in einem Umfeld aus hochrangigen politischen Entscheidungsträgern, Unternehmern, Kulturschaffenden und Mitgliedern des internationalen Establishments. Zu seinen bekannten Kontakten zählten unter anderem Prinz Andrew, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sowie die US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump. Clinton erklärte später, nichts von Epsteins Straftaten gewusst zu haben und seit über einem Jahrzehnt keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt zu haben. Flugprotokolle belegen jedoch, dass Clinton in den frühen 2000er Jahren mehrfach mit Epsteins Privatjet reiste. Trump wiederum erklärte, er habe sich bereits Jahre vor Epsteins erster Verurteilung von ihm distanziert. Eine gegen Trump erhobene Vergewaltigungsklage im Zusammenhang mit Epstein wurde 2016 zurückgezogen. Darüber hinaus pflegte Epstein Kontakte zu einer Vielzahl prominenter Persönlichkeiten aus Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, darunter Harvey Weinstein, Woody Allen, Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson, Alec Baldwin, Noam Chomsky, Tony Blair und Bill Gates. Auch Mitglieder europäischer Königshäuser, darunter Prinzessin Mette Marit von Norwegen, zählten zu seinem Bekanntenkreis. Wichtig ist dabei die Einordnung. Diese Kontakte belegen Nähe, Verbindung und gesellschaftliche Akzeptanz. Sie stellen jedoch keine Beweise für Mitwisserschaft oder Beteiligung an Epsteins Straftaten dar. Für Epstein selbst erfüllten sie dennoch eine zentrale Funktion. Die Präsenz prominenter Namen in seinem Umfeld wirkte als soziale Absicherung, als symbolisches Kapitel und als weiterer Baustein jener Machtstruktur, die ihn über Jahre hinweg vor kritischer öffentlicher und institutioneller Prüfung schützte. Immobilien, Trusts, Netzwerke, prominente Fürsprecher – all das bildete die sichtbare Oberfläche von Jeffrey Epsteins Welt. Doch schon lange bevor sein Name öffentlich mit Verbrechen in Verbindung gebracht wurde, war sein Image nicht frei von Brüchen. Neben Bewunderung und Faszination gab es auch früh kritische Stimmen. Menschen, die ihn näher kannten, beschrieben ihn als schwer greifbar, widersprüchlich und in mancher Hinsicht nahezu beunruhigend. Warum, so fragten sich selbst enge Bekannte, vertrauten ihm ausgerechnet die reichsten und mächtigsten Menschen ihrer Zeit, obwohl er auf dem Papier kaum etwas vorzuweisen hatte. Epstein selbst lieferte darauf eine einfache Erklärung. Die Probleme der Superreichen, sagte er, seien grundlegend andere als die gewöhnlicher Menschen. Wer bereits über 1 Milliarde Dollar verfüge, brauche nicht mehr Rendite, sondern Schutz. Es gehe nicht darum, Geld zu vermehren, sondern darum zu verhindern, dass es Schaden anrichte oder verloren gehe. Dieses Narrativ machte ihn für viele attraktiv. Gleichzeitig beschrieben Freunde und Weggefährten Epstein als zutiefst rätselhaft. Rosa Monkton, eine enge Vertraute seit den frühen 1980er Jahren, verglich ihn einst mit einer Zwiebel. Man glaube, ihn zu kennen, und dann schäle man eine weitere Schicht ab und entdecke etwas Neues darunter. Er lege seine Karten nie offen. Was man sehe, sei nie das große Ganze. Auch Leslie Wexner beschrieb Epsteins Umgang mit Macht in strategischen Bildern. Epstein wisse genau, wann er gewinne, sagte er. In Konflikten lasse er andere die Regeln bestimmen und schlage dann in genau diesem Rahmen zu. Ein Mann, der Auseinandersetzungen nicht suche, aber sie meisterhaft zu führen wisse. Diese kontrollierte Seite ging jedoch mit einer deutlich dunkleren einher. Ein Journalist berichtete später, Epstein habe ihn während der Recherche mehrfach gedroht. Zwar in scherzhaftem Ton, aber mit klarer, unmissverständlicher Botschaft. Wenn ihm ein Artikel über ihn nicht gefalle, werde es Konsequenzen geben. Nicht nur für den Journalisten, sondern auch für seine Familie. Humor und Einschüchterung lagen bei Epstein scheinbar dicht beieinander. Gleichzeitig erlebten ihn viele in seinem Umfeld als außerordentlich großzügig, fast fürsorglich. Freunde erzählten von teuren Geschenken, von spontan bezahlten Flugupgrades, von finanzieller Unterstützung ohne sichtbare Gegenleistung. Der Venture-Kapitalist Joe Pagano schilderte, wie Epstein sich seinem dyslexischen Sohn annahm, ihm ein Klavier kaufte, ihn für Musik und später sogar für das Fliegen begeisterte. Auch Monckton erinnert sich daran, wie Epstein ihr anbot, ihre Tochter mit Down-Syndrom jederzeit in seinem Haus in Palm Beach aufzunehmen, da sie die Sonne brauche. Epsteins Charakter wies nicht zuletzt aufgrund seiner vorsätzlichen Intransparenz so viele teils widersprüchliche Facetten auf, dass sich nicht einmal jene, die ihn persönlich kannten, einen Reim auf ihn machen konnten. Geschweige denn diejenigen, die nur in Wirtschaftsfachliteratur oder Klatschmagazinen über ihn lasen. Viele beschrieben ihn deshalb als widersprüchliche Figur. Charmant, intelligent, großzügig und zugleich beängstigend kühl und kalkulierend. Sein Lächeln, so hieß es, erreiche nie seine Augen. Dahinter arbeite stets etwas Berechnendes. Ein innerer Motor, der ihn antreibt, niemals stillzustehen, wie ein Schweizer Uhrwerk. Selbst Erholung schien bei Epstein durchgetaktet und leistungsorientiert. Der Wissenschaftler Martin Novak berichtete von Aufenthalten auf Epsteins Insel, bei denen man noch vor Sonnenaufgang aufstand, um stundenlang über theoretische Physik zu sprechen. Auffällig war auch Epsteins Verhältnis zu Beziehungen. In der New Yorker Gesellschaft galt er als Mann der Frauenliebe. Viele Frauen, meist junge, die Modeltypen eben. Es gab zahlreiche Beziehungen, aber keine dauerhafte, tiefgehende Verbindung. Seine langjährige Begleiterin, Ghislaine Maxwell, bezeichnete er öffentlich als seine beste Freundin. Frühere Partnerinnen, darunter Paula Hale Fisher und Eva Anderson Dubin, blieben ebenfalls Teil seines engen Umfelds. Epstein pflegte zu sagen, wenn eine Beziehung ende, steige die Frau nicht ab, sie steige auf. Rückblickend wirken viele dieser Beschreibungen wie lose Puzzleteile. Damals wurden sie als Exzentrik gelesen, als Eigenarten eines reichen, ungewöhnlichen Mannes. Doch sie zeichnen bereits ein Bild von Macht, Kontrolle, Nähe und Distanz. Von jemandem, der Beziehungen strategisch ordnete, Frauen wie Accessoires um sich scharte und Grenzen definierte und dabei ein Umfeld schuf, in dem nahezu alles möglich schien und wenig hinterfragt wurde. Am Ende führt all das zu einer unbequemen, aber zentralen Erkenntnis. Jeffrey Epstein wurde über die Jahre für viele Menschen zu einem Vermittler, einem Türöffner, zu Geld, zu Einfluss, zu exklusiven Kreisen. Unternehmer fanden über ihn Kontakte. Wissenschaftler trafen auf Förderer, Politiker auf potenzielle Unterstützer. Wer sich in seiner Nähe bewegte, bewegte sich oft automatisch näher an Macht. Und genau darin lag der Kern seines Systems. Seine Bedeutung entstand nicht allein durch das, was er selbst hatte, sondern durch das, was andere durch ihn gewinnen konnten. Rückblickend erklärt das vielleicht auch, warum Warnsignale so lange überhört wurden. Solange jemand nützlich ist, solange Begegnungen Vorteile versprechen, wird Wegsehen einfacher. Epsteins Netzwerk funktionierte deshalb nicht trotz seiner Geheimnisse, sondern für viele gerade wegen der Möglichkeiten, die es eröffnete. Es ist der Kontrast zwischen Wohltäter und Drohender, zwischen Großzügigkeit und Einschüchterung, zwischen Charme und Kälte, der Jeffrey Epstein schon früh zu einer Figur machte, die damals, zugegeben, faszinierte, aber auch beunruhigte. Lange bevor klar wurde, was sich hinter seiner sorgfältig gewählten Maske tatsächlich verbarg.
Werbung.
glaube, mittlerweile hat jeder und sein Urgroßvater mitgekriegt, wie sehr ich mit Steuerrecht und Steuererklärungen auf Kriegsfuß stehe. Das Ganze geht so weit, dass mir letztes Jahr, als ich wieder mal an meiner Steuererklärung verzweifelt bin, die Idee zu Tequila Taxes and Tears hatte. Ein Event, bei dem sich einfach alle Steuererklärungsgeplagten zusammenfinden und man sich gemeinschaftlich an der Steuererklärung die Zähne ausbeißt. Wahlweise mit dem ein oder anderen Shot Tequila, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber für all jene unter euch, die nicht selbstständig sind, habe ich fantastische Neuigkeiten, denn ihr könnt eure Steuererklärung ganz einfach und stressfrei mit Taxfix machen. Mit dem Expertenservice dazu einfach die Taxfix-App starten, mit einem unabhängigen Steuerberater matchen lassen, ein paar sehr einfache und vor allem verständlich formulierte Fragen beantworten und die benötigten Unterlagen hochladen. Den ganzen Rest erledigen dann die unabhängigen Steuerberater für euch. Oder aber ihr verzichtet auf den Expertenservice und macht eure Steuererklärung mit dem Fragen-Antwort-Flow von Taxfix ganz einfach selbst. Ihr werdet dann einfach wie in so einem Chat da durchgeführt. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Einfacher geht's wirklich nicht. Einfach keine Steuererklärung abzugeben ist in jedem Fall immer das Schlechteste, was man tun kann. Denn laut Statistischem Bundesamt bekommen 9 von 10 Nutzern jedes Jahr und im Schnitt rund um die 1.000 Euro zurück. Und das kann ich zum Beispiel aus meinen Zeiten im Angestelltenverhältnis auf jeden Fall so bestätigen. Wenn ihr keine Steuererklärung macht, verschenkt ihr also unter Umständen wirklich Geld. Und das muss ja wirklich nicht sein. Ich glaube, wir alle wüssten Besseres, was man damit tun könnte. Ihr könnt eure Steuererklärung ab 39,99 entweder direkt unter taxfix.de machen oder über die Taxfix-App. Und mit unserem Code STIMM26 spart ihr auf den Betrag 5 Euro, wenn ihr bis Ende März 2026 das erste Mal eine Steuererklärung mit Taxfix abgebt. Also nochmal ganz einfach mit Taxfix eure Steuererklärung bis zum 31.03.2026 einreichen und mit dem Code STIMM26 5 Euro sparen. Alle Infos findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Eine Woche Creator Glamp an der Mosel liegt jetzt fast hinter uns. Heute ist der letzte Tag. Das heißt aber auch, dass unsere lieben Mitcamperinnen sich in den letzten 7 Tagen durch das Koro-Snack-Sortiment schnuckern konnten, das Pia und ich mitgebracht hatten. Und sich jetzt auch hoffentlich auf ihren persönlichen Favoriten festgelegt haben. Also ich würde sagen, wir machen einfach mal die Runde und fragen mal nach.
Das ist das kleinste Mikro der Welt.
Was würdest du denn gerne wissen?
Was war dein Lieblings-Koro-Snack diese Woche?
Eindeutig die Erdbeeren in Schokolade. Und ich habe sie alle geklaut und ich gebe sie nie wieder her und ich werde es wieder tun.
Was sie meint, sind die schokolierten, gefriergetrockneten Erdbeeren.
Ja.
Kiki, deine Favoriten?
Mein Favorit, es gibt zwei. Das eine ist das Pistazienmus. Erstaunlicherweise ist es das wirklich.
Es ist gut, dass du das sagst, sonst hätte es Pia wieder gesagt und es wird langsam langweilig.
Es ist aber halt wirklich gut. Und ich mag sehr gerne diese Mais, Maispops mit Salz.
Du meinst den gerösteten Mais. Gibt's ja auch mit Barbecue, finde ich persönlich noch geiler, aber Salz ist auch solide. Und du? Frau Pia?
Mein Highlight waren auf jeden Fall die gefriergetrockneten Pflaumenhälften diese Woche. Du grinst mich schon wieder an.
Ja.
Das ist total geil. Ich weiß immer noch nicht, wie genial man sein muss, um auf die Idee zu kommen, aus Obst Chips zu machen. Also,
ne? Bei mir waren es die Cookie-Fudge-Clusters, Leute. Es ist einfach, es ist Keks, knuspriger Keksteig mit dunkler Schokolade überzogen. Es ist traumhaft.
Das und vieles mehr findet ihr im Sortiment von Koro. Und wenn ihr jetzt einen kleinen Snack zum Akklimatisieren gebrauchen könnt oder euch für die nächste Folge mit reichlich Proviant eindecken wollt, dann spart ihr mit unserem Code Stimme im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, 5% auf euren Einkauf. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. Parallel zu Epsteins Aufstieg existierte eine zweite Realität. Eine, die lange nicht gehört wurde. Nicht, weil es keine Hinweise gab, sondern weil sie an Stellen vorgebracht wurde, an denen sie offenbar nicht greifen sollte. Bereits in den 1990er Jahren meldeten sich erste Frauen bei Behörden, schilderten sexuelle Übergriffe und versuchten, Ermittlungen in Gang zu setzen. Diese frühen Anschuldigungen verschwanden jedoch schon bald im institutionellen Leerlauf.
Was folgt, ist deshalb nicht nur die Geschichte einzelner Taten, sondern die Frage, wie ein System reagiert oder nicht reagiert, wenn Vorwürfe auf jemanden treffen, der gut vernetzt, gut geschützt und gesellschaftlich legitimiert ist. Wir richten nun den Blick auf jene frühen Anzeigen, auf Stimmen, die niemand hören wollte, auf erste polizeiliche Ermittlungen und auf einen Deal, der beispielhaft zeigt, wie Justizversagen entstehen kann und wie Macht Strafen entkernt, sodass ein einziger juristischer Beschluss nicht nur bestehende Opfer im Stich ließ, sondern auch den Weg für weitere schwerste Verbrechen ebnete. Bereits Jahre bevor der Fall Jeffrey Epstein öffentlich bekannt wurde, gab es konkrete Anschuldigungen. Im Sommer 1996 erklärten die Schwestern Annie und Maria Farmer, damals 15 und 21 Jahre alt, sie seien von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell sexuell missbraucht worden. Beide erstatteten Anzeige und wandten sich sowohl an die Polizei als auch an das FBI. Trotz der detaillierten Schilderungen und wiederholter Versuche, Ermittlungen anzustoßen, blieben ihre Vorwürfe folgenlos. Die Verfahren wurden nicht weiter verfolgt. Maria Farmer wuchs in Kentucky in einer großen Familie auf und wusste früh, dass sie Künstlerin werden wollte. Sie studierte Kunst, machte Abschlüsse und zog Anfang der 1990er Jahre nach New York, in eine Welt, die für junge Künstlerinnen zugleich verheißungsvoll wie auch gnadenlos sein konnte. Talent allein reichte nicht. Es brauchte Förderer und die richtigen Netzwerke. Diesen Zugang bekam sie Mitte der 1990er Jahre über die New York Academy of Art. Dort stellte man ihr einen Mann vor, der als Kunstsammler und Förderer galt, Jeffrey Epstein, ein Vorstandsmitglied der Akademie. An seiner Seite Ghislaine Maxwell. Beide bewegten sich selbstverständlich in der New Yorker Kunstszene, luden zu spektakulären Dinnerpartys ein und förderten junge Talente. Maria Farmer begann für Epstein zu arbeiten, als Kunstberaterin, als Sekretärin und sie bekam Zugang zu seinem Stadthaus in New York. Dort habe sie jedoch Dinge gesehen, die sie nach eigener Aussage irritierten. Eine auffällig große Zahl sehr junger Mädchen seien dort ein- und ausgegangen. Maxwell, die häufig auf Reisen war, habe nach Farmers Darstellung gezielt junge Frauen und Mädchen angesprochen und sie in das luxuriöseste Haus New Yorks eingeladen. Dort habe es laut Mary Farmer neben der ansonsten so pompösen Einrichtung auch Räume gegeben, die nicht wie Wohnräume wirkten. Und dann war da noch ein Sicherheitsraum, ausgestattet mit Überwachungstechnik und Bildschirmen, die die Bilder von Kameras übertrugen, die auch in privaten Bereichen aufzeichneten. Im Sommer 1996 erhielt Mary Farmer dann einen lukrativen Auftrag. Sie sollte zwei Kunstwerke für einen Hollywood-Film anfertigen. Epstein bot ihr dafür einen Ort an, an dem sie ungestört arbeiten könne. Ein Gästehaus auf dem Anwesen des Victoria's Secret-Milliardärs Leslie Wexner in New Albany, Ohio. Als sie dort ankam, merkte sie schnell, dass etwas nicht stimmte. Das Anwesen war schwer bewacht. Bewaffnetes Sicherheitspersonal, egal wohin man sah. Bewegungsfreiheit gab es kaum. In einer späteren eidesstattlichen Erklärung schilderte Mary Farmer, dass Epstein und Maxwell dort versucht hätten, sie sexuell zu missbrauchen. Sie konnte fliehen, nicht nach draußen, sondern in einen anderen Teil des Hauses, wo sie sich verbarrikadierte, indem sie Möbel vor die Tür schob. Hilfesuchend wandte sie sich telefonisch an ihre Familie in Ohio, nachdem das Sicherheitspersonal ihr erklärt habe, dass sie das Grundstück nicht verlassen dürfe. 12 Stunden lang habe man sie gegen ihren Willen dort festgehalten. Erst als ihr Vater, alarmiert durch ihre verzweifelten Anrufe, von Kentucky nach Ohio fuhr, konnte sie das Anwesen verlassen. Was Maria Farmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, sie war nicht die Einzige. Wenig später erfuhr sie, dass auch ihre jüngere Schwester Annie Farmer betroffen war. Annie war damals 15 Jahre alt. Sie hatte Epstein im Frühjahr 1996 auf seiner Ranch in New Mexico besucht, der sogenannten Sorrow Ranch. In einer späteren Klage schilderte Annie Farmer, wie Epstein sie betatschte, belästigte, nachts zu ihr ins Bett kroch, während Maxwell ihr eine unangemessene Massage gab. Maria Farmer reagierte sofort. Am 26. August 1996 kontaktierte sie die Polizei in New York und das FBI. Sie meldete die Übergriffe, sie benannte Namen, Orte und Abläufe. Doch es passierte nichts. Jahre später, 2002, erzählten Maria Farmer, ihre Schwester und ihre Mutter ihre Geschichte erneut. Diesmal der Journalistin Vicky Ward, die damals für Vanity Fair an einem Porträt über Epstein arbeitete. Die Aussagen waren detailliert, konsistent, belastend. Und sie wurden gänzlich aus dem Artikel gestrichen. Der damalige Chefredakteur Graydon Carter entschied, sie nicht zu veröffentlichen. Aus Sicherheitsgründen. Während der Recherchen zu Jeffrey Epstein sei es zu Vorfällen gekommen, die im Umfeld des Magazins als einschüchternd wahrgenommen wurden. Sowohl am Wohnsitz des damaligen Vanity Fair Chefredakteurs als auch in den Redaktionsräumen des Magazins seien Drohbotschaften eingegangen, darunter eine zugeschickte Pistolenkugel und ein abgetrennter Katzenkopf. In diesem Klima entschieden die Verantwortlichen schließlich, die Aussagen der Pharmaschwester nicht zu veröffentlichen. Darüber hinaus berichteten Beteiligte später von zusätzlichem politischem Druck. So wurde unter anderem behauptet, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton habe indirekt interveniert und vor einer Veröffentlichung der Anschuldigungen gewarnt. Für diese Darstellung existieren jedoch keine öffentlich zugänglichen Belege. Sie verdeutlichen jedoch, wie sensibel, kontrolliert und machtgeladen das Umfeld war, in dem über Epstein recherchiert wurde. Für Maria Farmer selbst hatte diese Entscheidung konkrete Folgen. Die Drohungen durch Maxwell nahmen zu. Die Künstlerin gab an, wiederholt mit dem Tod bedroht worden zu sein. Zudem sollen Epstein und Maxwell versucht haben, ihre Karriere zu zerstören, Kontakte zu sabotieren und Auftraggeber abzuschrecken. Schließlich änderte Marie Farmer ihren Namen. Sie verließ New York und tauchte unter. Vermutlich nicht, weil sie wollte, sondern weil sie musste. Im Mai 1997 meldete sich eine weitere Frau bei der Polizei. Eine Frau, deren Geschichte lange kaum Beachtung fand. Alicia Arden, damals 27 Jahre alt, Schauspielerin und angehendes Model, war überzeugt, zu einem seriösen Vorsprechen eingeladen worden zu sein. Ein Mann hatte sich ihr gegenüber als Talentscout für Victoria's Secret ausgegeben und sie für ein Casting in ein Hotelzimmer im Shutters on the Beach in Santa Monica gebeten. Es ging, so glaubte sie, um eine Chance auf den Katalog des weltweit bekannten Labels. Doch kaum hatte Arden das Zimmer betreten, kippte die Stimmung. Der Mann, Jeffrey Epstein, habe angefangen, sie zu bedrängen. Er berührte sie am Gesäß und habe versucht, ihr ihre Kleidung auszuziehen. Dabei habe er gesagt, I wanna manhandle you. Eine ungewöhnliche Formulierung, die jedoch so etwas wie grobes Anfassen impliziert. Arden geriet daraufhin in Panik, begann zu weinen und floh schließlich aus dem Zimmer. Beim Gehen habe Epstein ihr Geld angeboten, doch sie lehnte ab. Später sagte sie, sie habe sich verletzt, gedemütigt und missbraucht gefühlt, als sie realisierte, dass sie gezielt getäuscht worden war. Nachdem Alicia aus Epsteins Hotelzimmer geflohen war, rief sie eine Freundin an und hinterließ eine Nachricht auf deren Anrufbeantworter.
I just came out of the hotel from meeting Jeffrey. I didn't expect that I had to be in a bra and underwear in front of him in the hotel room, and then he was touching my butt. And then he got actually a little mad that I put two hats in, you know, in my bra. So I took it. I was very afraid to do anything. He was bigger than me. I started to cry in the room. I hate men. I can't believe the way I was treated at that police station. I'm mortified.
Besagte Freundin bewahrte die Kassette auf, in der Hoffnung, sie würde eines Tages vor Gericht dabei helfen, Epstein zur Rechenschaft zu ziehen. Doch dazu kam es nicht. Als Alicia nach diesem Vorfall Anzeige bei der Polizei in Santa Monica erstatten wollte, riet man ihr davon ab. Einer der Beamten habe ihr sinngemäß entgegnet. Sie haben zugelassen, dass er sie anfasst und ihn nicht weggestoßen. Alicia widersprach dieser Darstellung und erklärte, sie habe seine Hände weggestoßen und ihren Rock wieder heruntergezogen, um sich zu schützen. Und dennoch, an jenem Tag verließ die junge Schauspielerin das Polizeipräsidium von Santa Monica unverrichteter Dinge. Eine Woche später kehrte sie erneut zur Polizei zurück und erstattete entgegen den Rat der Polizisten schließlich Anzeige wegen sexueller Nötigung. In dem Bericht beschrieb sie Epsteins Hände als Waffen, mit denen er sie körperlich bedrängt habe. Doch zu weiteren Ermittlungen kam es nicht. Nach Ardens Darstellung meldete sich die Polizei nie wieder bei ihr. Die Polizei erklärte später gegenüber dem Magazin Inside Edition, man habe sehr wohl nachermittelt und sowohl Alicia Arden als auch Jeffrey Epstein befragt. Zudem behaupteten die Behörden, Arden habe selbst kein Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung gehabt. Eine Darstellung, die sie bis heute entschieden bestreitet. Rückblickend zählt Ardens Anzeige zu den frühesten bekannten polizeilich dokumentierten Vorwürfen gegen Epstein. Sie zeigt ein Muster, das sich später immer wieder wiederholen sollte. Der Missbrauch von Macht und Zugang, die bewusste Instrumentalisierung von Namen, Marken und Hoffnungen und ein Justizsystem, das nicht reagiert. Erst Jahre später wurde Alicia Arden öffentlich zugehört. Zu diesem Zeitpunkt hatte Epstein bereits unzählige weitere Frauen und Mädchen geschädigt. Die erste deutliche Wende in der öffentlichen Wahrnehmung von Jeffrey Epstein beginnt im Frühjahr 2005 in einer beschaulichen Küstenstadt im Süden Floridas. Dort, in der reichen Enklave von Palm Beach, erstatten die Eltern eines 14-jährigen Mädchens Anzeige gegen Epstein. Sie berichteten der Polizei, ihr Kind sei in Epsteins Villa sexuell missbraucht worden. Das Palm Beach Police Department nahm die Ermittlungen auf und es dauerte nicht lang, bis weitere mutmaßliche Opfer aus dem Umfeld des Milliardärs nach vorne traten. Innerhalb von etwa einem Jahr meldeten sich über 50 junge Frauen und Mädchen, die über ähnliche Erfahrungen berichteten. Sexuelle Gewalt, schleichende Rekrutierung, wiederholte Übergriffe. Michelle Lissiter war 16, Virginia Roberts ebenfalls. Courtney Wilde und Jenna Lisa Jones waren gerade einmal 14 Jahre alt. Viele von ihnen wuchsen in Verhältnissen auf, die ihnen kaum Schutz boten. Dysfunktionale Familien, Gewalt, suchtkranke Eltern, Pflegeheime, Trailerparks. Einige waren von zu Hause weggelaufen, andere lebten zwischen Couchsurfing und Straße. Und dann waren da diese $200, die ihnen von einer fremden Frau angeboten wurden. Alles, was man von ihnen verlangte, war eine Massage für einen reichen, alten Mann. Für die meisten von ihnen waren $200 eine unvorstellbare Summe. Sie bedeutete Geld für Essen, für Kleidung, für ein Gefühl von Sicherheit, wenn auch nur für einen Moment. Eine Summe, der sie nicht widerstehen konnten. Rekrutiert wurden die Mädchen häufig von anderen Mädchen. Wer einmal dort gewesen war, dem stellte man zusätzliche Zahlungen in Aussicht, wenn neue Freundinnen mitgebracht würden. Auf diese Weise entstand innerhalb kürzester Zeit ein regelrechtes Netzwerk. Schulhöfe, Partys, Einkaufszentren, überall wurde nach weiteren Jugendlichen gesucht. Eine der heute erwachsenen Frauen erinnert sich, Epstein auf diese Weise 57 Mädchen zugeführt zu haben, alle zwischen 14 und 16 Jahren. Sein Appetit war unersättlich, sagt sie später. Alles, was ihn interessierte, war, finde mir mehr Mädchen. Epstein habe täglich neue Mädchen gefordert. Die Mädchen wurden rekrutiert, um Massagen zu geben, doch dabei blieb es nicht. Was folgte, waren sexuelle Übergriffe, Nötigung und systematischer Missbrauch. Einige der Mädchen hatten sich nie zuvor gesehen und doch erzählten sie bei ihren späteren Befragungen unabhängig voneinander dieselbe Geschichte. Die Fahrt im Taxi nach Palm Beach Island, die North County Road, eine der exklusivsten Gegenden der USA, und der Gedanke, noch nie an einem so schönen Ort gewesen zu sein. Sie erinnerten sich an identische Details, an die gleichen Räume, an denselben Ablauf. Immer wieder berichteten sie, wie sie eine schmale, verschachtelte Wendeltreppe hinaufgeführt wurden, hinein in ein Schlafzimmer, von dem aus eine Tür in ein großes Badezimmer führte. Dort standen Kommoden, gefüllt mit Lotionen und Sexspielzeugen. In der Mitte des Raumes befand sich eine Massageliege. Kurz nachdem man sie dorthin gebracht hatte, habe Jeffrey Epstein den Raum betreten, nur mit einem weißen Handtuch um die Hüften. Während er sich von den jungen Frauen massieren ließ, habe er beiläufig Telefonate geführt. Nach dem Auflegen habe er die Mädchen dann aufgefordert, sich ihrer Kleidung zu entledigen. Er habe sie angefasst und sie dazu genötigt, ihn anzufassen, während er masturbierte. Sein Vorgehen sei aggressiv und einschüchternd gewesen und er habe die Mädchen auch zum Sex gezwungen. Zum Abschluss, so erzählen es viele von ihnen, habe es ein Tätscheln auf die Schulter und $200 in bar gegeben, dann die Aufforderung zu gehen. Erst mit der Zeit begriffen viele der Betroffenen, dass sie längst Teil eines Systems geworden waren. Ein System, in dem sie nicht nur Epstein selbst zugeführt wurden, sondern wie Eigentum auch an Politiker, Wissenschaftler, Royale und Prominente regelrecht weitergereicht oder verliehen wurden. Der Kreis der möglichen Beteiligten schien weit größer zu sein als zunächst angenommen und erreichte offenbar weit über Florida hinaus. Auch in Epsteins Anwesen in New York, auf seiner Ranch in New Mexico oder auf seiner Privatinsel soll es zu vergleichbaren Taten gekommen sein. Nachdem die Eltern eines 14-jährigen Mädchens Epstein bei den Behörden gemeldet hatten, beginnt das Palm Beach Department zu ermitteln. Bei Durchsuchungen der Residenzen des schwerreichen Finanziers stoßen die Ermittler auf reihenweise physische Beweise, die die Aussagen der Mädchen stützen. Darunter auch Notizbücher mit Namen und Telefonnummern, Terminlisten und Mitteilungen, die wie organisatorische Routine wirken. In den Notizen finden sich Einträge wie Britney am Dienstag verfügbar, hat für heute ein Mädchen, Name zensiert, möchte wissen, ob sie heute Abend ihre Freundin mitbringen soll. Trotz der Vielzahl übereinstimmender Aussagen und den vielen materiellen Hinweisen, die die Aussagen stützen, erhebt der zuständige Staatsanwalt Barry Krischer lediglich Anklage wegen eines minderschweren Delikts. Für den damaligen Polizeichef Michael Reiter war damit klar, die Staatsanwaltschaft von Palm Beach ist nicht wirklich daran interessiert, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Also übergab er den Fall an das FBI. Als das Federal Bureau of Investigation im Jahr 2007 seine Ermittlungen abschließt, sind die Ermittler überzeugt. Jeffrey Epstein hatte ein organisiertes Netzwerk aufgebaut, um minderjährige Mädchen sexuell auszubeuten, über Jahre hinweg, systematisch und international. Unter ihnen eine Großzahl, die sogar aus dem Ausland eingeflogen wurden, vor allem aus Osteuropa. Das FBI erarbeitete eine 53-seitige Anklageschrift wegen schwerer Sexualverbrechen und Menschenhandels, gestützt von Dutzenden übereinstimmenden Aussagen, physischen Beweisen, Flugprotokollen und Zeugenaussagen aus mehreren Bundesstaaten. Eine Anklage, die Epstein für den Rest seines Lebens hinter Gitter hätte bringen können. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen wurde hinter verschlossenen Türen ein geheimer Deal ausgehandelt. Es ist ein schwüler Morgen im Oktober 2007. In einem Hotel in West Palm Beach sitzt der ranghöchste Bundesstaatsanwalt von Miami beim Frühstück. Alexander Acosta, damals ein politischer Aufsteiger mit Stationen im Weißen Haus, hält sein heutiges Meeting nicht in seinem Büro ab, sondern fernab davon, in einem Marriott rund 70 Meilen entfernt. Sein Gegenüber, der einflussreiche Washingtoner Anwalt Jay Lefkowitz. Für Lefkowitz steht an diesem Morgen viel auf dem Spiel, denn er vertritt seinen Mandanten Jeffrey Epstein. Gegen ihn liegen zu diesem Zeitpunkt erdrückende Vorwürfe im Raum. Die Polizei von Palm Beach spricht von einem System zur sexuellen Ausbeute minderjähriger Mädchen, organisiert mit Hilfe junger Anwerberinnen, das sich über seine Anwesen in Manhattan, New Mexico und die Karibik erstreckte. Zwischen ihnen auf dem Tisch liegt eine 53 Seiten starke Bundesanklage. Sollte sie erhoben werden, könnte Epstein den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Doch nach diesem gemeinsamen Frühstück wird alles anders kommen. Hinter verschlossenen Türen entsteht an jenem Tag eine Vereinbarung, die später als einer der umstrittensten Deals der amerikanischen Justizgeschichte gelten wird. Ein sogenanntes Non-Prosecution Agreement. Die Einigung besagt, obwohl das FBI zahlreiche mutmaßliche Betroffene identifiziert hatte und Ermittler von schweren Sexualdelikten und einer systematischen Ausbeutung Minderjähriger ausgehen, wird es weder eine Bundesanklage noch einen öffentlichen Prozess geben. Stattdessen soll sich Epstein im Rahmen einer sehr reduzierten Anklage in einem einzelstaatlichen Verfahren lediglich in zwei Punkten schuldig bekennen. Statt von sexueller Gewalt an Minderjährigen spricht man juristisch plötzlich nur noch von Solicitation of Prostitution und Procuring a Person Under 18 for Prostitution, also der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger. Eine Herabstufung, die die Taten auf dem Papier kleiner wirken lässt und die Verantwortung weg vom Täter in Richtung der Mädchen zu schieben versucht. Ermittler, Opfervertreter und Medien bleiben angesichts dieser Übereinkunft zwischen Strafverfolgung und Strafverteidigung gleichermaßen fassungslos zurück. Doch das Non-Prosecution Agreement reicht noch weiter. Als Gegenleistung für sein Schuldbekenntnis versprach die Staatsanwaltschaft, keine bundesrechtliche Strafverfolgung einzuleiten. Weder gegen Epstein noch gegen potenzielle Mitverschwörer würde weiter ermittelt werden. Um wen genau es sich bei den nicht weiter benannten möglichen Mitverschwörern handeln soll, ist nicht bekannt. Für Außenstehende wirkt es, als würden in diesem Fall der Angeklagte und die Regierung nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam, und zwar gegen die Opfer. Obwohl ein Bundesgesetz ihnen genau dieses Recht zuspricht, werden die betroffenen Mädchen über diese Einigung nicht informiert. Das Abkommen bleibt versiegelt, bis es bereits unterschrieben ist. Für viele der späteren Klägerinnen fühlt sich dieser Moment wie ein massiver Verrat an. Der frühere Staatsanwalt Bradley Edwards, der mehrere Betroffene vertritt, stellt öffentlich die Frage, wie kann es sein, dass ein Beschuldigter praktisch mitbestimmt, wie seine eigene Strafverfolgung aussieht? Am Ende weiß weder ein Richter noch die Öffentlichkeit, wie viele junge Frauen tatsächlich betroffen sein könnten. Was bleibt, ist ein Deal. Und das Gefühl, dass Macht hier mehr Gewicht hatte als Gerechtigkeit. Das System, das die Mädchen hätte schützen sollen, hatte sie im Stich gelassen. Doch wie konnte dieser Deal überhaupt zustande kommen? Und wer sind die Männer Alexander Acosta und Jay Lefkowitz, die ihn ausgehandelt haben? Alexander Acosta war zum damaligen Zeitpunkt der oberste Bundesstaatsanwalt für den Süden Floridas. Ein Aufsteiger, Harvard-Absolvent, mit Stationen im Justizministerium und im Umfeld des Weißen Hauses unter Präsident George W. Bush. Später, im Jahr 2017, wurde er von Trump als Arbeitsminister nominiert und vom Senat bestätigt. Damit war er Mitglied des Kabinetts und leitete ein großes Bundesministerium mit Zuständigkeiten unter anderem für Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und auch Programme zur Bekämpfung von Menschenhandel. Ihm gegenüber sitzt Jay Lefkowitz, Partner der Elitekanzlei Kirkland & Ellis, ebenfalls mit besten Kontakten nach Washington. Er ist Sondergesandter für Menschenrechte in Nordkorea gewesen, Regierungsberater und dozierender Professor. Ein Anwalt, der weiß, wie politische Macht funktioniert und wie man sie navigiert. Dass ausgerechnet diese beiden Männer darüber sprechen würden, was mit Jeffrey Epstein geschehen sollte, war kein Zufall. Acosta war als US-Attorney derjenige, der darüber entscheiden musste, ob Bundesanklagen überhaupt erhoben werden. Lefkowitz war Teil jenes hochkarätigen Verteidigerteams rund um Epstein, das alles daran setzte, genau das zu verhindern. Ihre Gespräche führten sie nicht nur über offizielle Schreiben. Zudem gab es zwischen den beiden Männern diverse Berührungspunkte, lange bevor ihre Namen im Zusammenhang mit dem Epstein-Deal Schlagzeilen machten. Sowohl Alexander Acosta als auch Jay Lefkowitz bewegten sich im Umfeld derselben renommierten Wirtschaftskanzlei Kirkland & Ellis. Acosta hatte dort früher als Associate gearbeitet, Lefkowitz war und blieb Partner. Ein gemeinsames berufliches Milieu bedeutete zwar nicht automatisch, dass sie bereits vor dem Fall Epstein eng zusammengearbeitet hatten, doch es legt ein Mindestmaß an Vertrautheit und ein Wissen um die gleichen Netzwerke, Umgangsformen und Optionen nahe. Es gab Telefonate und persönliche Treffen ohne öffentliche Kontrolle und schließlich jenes berühmte Frühstück in einem Hotel in West Palm Beach, fernab von Gerichtssälen. Kritiker sagen später, hier begegneten sich keine Fremden, sondern zwei Männer, die wussten, wie das System funktioniert und wie man es manipuliert, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Aus später veröffentlichten Dokumenten und E-Mails geht zudem hervor, dass der Kontakt zwischen ihnen nach Abschluss der Vereinbarung nicht rein formell blieb. Der Ton war stellenweise freundlich, beinahe kollegial. Zwischen juristischen Abstimmungen fanden sich auch persönliche Bemerkungen über Familie oder Freizeit. In den Jahren 2007 und 2008 waren es dann genau diese beiden Männer, die die entscheidenden Gespräche über das sogenannte Non-Prosecution Agreement führten. Lefkowitz als Vertreter Epsteins, Acosta als oberster Bundesstaatsanwalt des zuständigen Bezirks. Als Jahre später Empörung aufbrandete, verteidigte Acosta seine Entscheidung, indem er argumentierte, ein Verfahren sei riskant gewesen. Die Opfer seien jung und ihre Glaubwürdigkeit hätte brutal angegriffen werden können. Zudem habe der Vergleich zumindest eine Haftstrafe, eine Registrierung als Sexualstraftäter und Entschädigungen garantiert. Mit anderen Worten, lieber ein sicherer kleiner Sieg als die Gefahr, alles zu verlieren. Für viele Betroffene klang das jedoch nicht wie Pragmatismus, sondern wie Kapitulation. Der öffentliche Druck wurde so groß, dass Acosta 2019 als Arbeitsminister zurücktrat. Lefkowitz hingegen sah die Sache aus der klassischen Rolle des Verteidigers. Seine Aufgabe war es nicht, moralische Urteile zu fällen. Seine Aufgabe war es, das bestmögliche Ergebnis für seinen Mandanten zu erreichen. Und genau das hatte er getan. Doch wie konnte jemand mit so vielen Aussagen, so vielen Hinweisen und so vielen mutmaßlichen Opfern mit einem derart milden Ergebnis davonkommen? Aus dem Narrativ unzureichend beantworteter Fragen entstand ein Gerücht, das sich bis heute hartnäckig hält. Mehrere Personen berichteten später, Acosta habe in Gesprächen sinngemäß erklärt, man habe ihm damals signalisiert, Epstein habe Verbindungen zu Geheimdiensten. Der Fall liege über seiner Gehaltsklasse. Autoren wie Dylan Howard, Melissa Cronin und James Robertson griffen die Verschwörung in ihrem Buch Epstein – Dead Men Tell No Tales auf und brachten Epstein in ihrem Werk mit dem israelischen Mossad in Verbindung. Dabei berufen sie sich größtenteils auf Aussagen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Ari Ben Menashe, ein in Iran geborener Geschäftsmann, der in den 1980er Jahren nach eigenen Angaben für den israelischen Militärgeheimdienst gearbeitet haben will. Er behauptete, Epstein habe kompromittierendes Material über einflussreiche Personen gesammelt, um Druckmittel zu besitzen. Als indirekter Anknüpfungspunkt wurde dabei auch Ghislaine Maxwell genannt, deren Vater Robert Maxwell selbst Kontakte zu israelischen Diensten nachgesagt wurden. Ben Manasches Glaubwürdigkeit ist jedoch umstritten. Während er in verschiedenen politischen Affären immer wieder als Insider auftritt, weisen israelische Stellen viele seiner Darstellungen zurück oder bestreiten, dass er die von ihm behauptete Rolle innehatte. Doch auch andere Begegnungen nährten die Mutmaßungen. Berichte über mögliche internationale Verbindungen reichen sogar bis nach Russland. Das oppositionelle Rechercheprojekt Dossier Center veröffentlichte Informationen, wonach Epstein Kontakt zu dem russischen Funktionär Sergei Beliakov gehabt haben soll, einem Absolventen der FSB-Akademie und Mitorganisator des St. Petersburger Wirtschaftsforums. Den Recherchen zufolge habe Epstein nach 2014 zudem russische Kreise bei Fragen im Zusammenhang mit westlichen Sanktionen beraten. In denselben Veröffentlichungen wird außerdem behauptet, dass mehrere der jungen Frauen in Epsteins Umfeld aus post-sowjetischen Staaten angeworben worden seien. Was all diese Punkte gemeinsam haben, sie lieferten reichlich Stoff für Spekulationen. Doch keine offizielle Untersuchung konnte je nachweisen, dass Epstein tatsächlich jemals für irgendeinen Geheimdienst tätig war. Nicht einmal Acosta selbst bestätigte die Aussage, Epstein habe Verbindungen zu Geheimdiensten, der Fall liege über seiner Gehaltsklasse, je getätigt zu haben. Was gemäß der Fakten bleibt, sind zwei extrem gut vernetzte Juristen, ein Mandant mit nahezu unbegrenzten Ressourcen und Opfer, die von den entscheidenden Gesprächen ausgeschlossen waren. Für viele Beobachter entstand dadurch ein Bild, das schwer wieder zu korrigieren war. Das Non-Prosecution Agreement klingt nicht nach Transparenz, sondern nach Hinterzimmer. In der Konsequenz bekommt Jeffrey Epstein am 30. Juni 2008 die wohl mildeste Strafe, die ein augenscheinlicher Seriensexualstraftäter in der Strafgeschichte der USA je bekommen hat. Nachdem er sich der erzwungenen Prostitution einer Minderjährigen schuldig bekannt hatte, verbüßt er 2008 eine 13-monatige Haftstrafe in einem separaten Trakt mit täglichem Freigang und mit bis zu 12 Stunden am Tag, in denen er sein Büro aufsuchen, Besuch empfangen und arbeiten durfte. Dieser Justizdeal, um nicht zu sagen Skandal, brach nicht nur das Versprechen des Rechtsstaats gegenüber Betroffener sexualisierter Gewalt, er ebnete auch den Weg für weitere Taten und für den weiteren Ausbau eines international agierenden Netzwerks aus Helfern, Rekrutiererinnen und einflussreichen Kontakten. Viele der Frauen, die sich Jahre später mit gleichen Erfahrungen in Zusammenhang mit Epstein melden, werden rückblickend sagen, hätte man ihn damals gestoppt, wären sie heute nicht Teil dieser Geschichte. Der Justizdeal von 2007 war kein Schlusspunkt. Er war der Freibrief, der Jeffrey Epstein in seinem Selbstverständnis als unanfechtbaren Gewinner bestätigte und den unmissverständlichen Beweis dafür lieferte, dass wir vor dem Gesetz scheinbar doch nicht alle gleich sind. Geld schützt und Einfluss ist stärker als Wahrheit. Das scheint die nur schwer zu schluckende Moral dieser traurigen Geschichte zu sein. Zumindest bis jetzt. Im nächsten Teil geht es um Epsteins zweite Festnahme, um Erklärungsversuche, wie seine Macht selbst hinter Gefängnismauern noch wirken konnte, und um eine Nacht in Haft, die bis heute Fragen aufwirft. Offizielle Erklärungen treffen auf Zweifel, institutionelle Pannen auf Spekulationen, und rund um Epsteins Tod entsteht ein Streit darüber, wem man überhaupt noch glauben kann.
Okay, ich habe natürlich wieder mal ein paar Notizen gemacht.
Mhm.
Du hast nicht zu viel versprochen. Ich sag mal, so das erste halbe Stündchen war schon so, dass ich kann nicht versprechen. Also du sagst, es ist wichtig, die Dinge einmal gehört zu haben, weil die hinterher nochmal auftauchen und so. Und ich denke, dann macht's auch Sinn. Für mich war es im ersten Augenblick erstmal so, okay, ich weiß auch nicht, ob ich alle Namen richtig verstanden habe und ob ich überhaupt, manchmal denke ich mir, es ist wie so ein taubes Ohr oder so. Du sagst auch immer, wenn es um Zahlen geht, dann bist du auf einem Auge blind oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ich, dass mein Hirn das irgendwie gar nicht so richtig
gut aufnehmen
begreifen kann. Genau, also diese Strukturen sind für mich jetzt, ich habe das aufgenommen, aber ich kann dir nicht sagen.
Es ist schwammig. Also für alle Leute, denen es genauso geht, was ich kann vielleicht kurz zusammenfassen, was wichtig ist, einfach daraus mitzunehmen, dass dass Jeffrey Epstein quasi aus dem Nichts einen Job bekommen hat, wofür er überhaupt nicht qualifiziert war.
Er hat auch keinen Abschluss.
Nein.
Das finde ich so krass.
Genau. Er ist ohne Abschluss an diesen Elite-Schul-Lehrposten gekommen.
Ja.
Hat da dann ein Elternteil von einem Schüler war an der Wall Street. Das ist erstmal wichtig mitzunehmen. Dann, also, dass er selber eigentlich, er hatte nichts vorzuweisen. Ja. Trotzdem haben sehr einflussreiche, sehr reiche Menschen auf ihn vertraut und ihm ihr Geld gegeben und das teils auch zu seinem gemacht. Er hat eben auf diese Weise immer mehr Leute kennengelernt, Netzwerk aufgebaut. Es war aber schon früh so, dass komischerweise irgendwie da, wo Epstein gearbeitet hat, früher oder später auch oft irgendwie in den Unternehmen shady Dinge vor sich gegangen. Also Leute wurden verhaftet oder es gab Ermittlungen, aber er wurde irgendwie nie zur Rechenschaft gezogen. Also da hieß es immer nur, man weiß nicht, inwiefern er da verwickelt war. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht daraus mitnehmen sollte. Auch so Sachen, dass er es Schritt für Schritt geschafft hat, sich immer weiter Kontrollinstanzen zu entziehen. Das heißt, erst lagerst du ein Unternehmen auf die US-Jungferninseln aus, dann gründest du eine ganz eigene Bank. Ne? Also, dass man sich immer weiter irgendwelchen Kontrollinstanzen entzieht.
Und vielleicht auch noch die Tatsache, weil das ist nämlich, glaube ich, eins der wichtigsten Instrumente, derer er sich bedient hat, dass die Vorteile, die er anderen durch sein Netzwerk und sein Handeln verschafft hat, quasi dafür gesorgt haben, dass die Leute bereitwillig mundtot geblieben sind.
Ja.
Und dass die Leute auch bereitwillig weggesehen haben sogar, nicht mal nur mundtot geblieben sind, sondern bereitwillig einfach gar keine Informationen oder Zusammenhänge verlangt haben, weil das, was er verschafft hat, eben persönliche Vorteile für diese Menschen
waren. Genau, er war einfach ein nützlicher Türöffner, Vermittler.
Nützlichkeit ist halt so ein bisschen Stichwort irgendwie, ne?
Ja.
Ich habe einen Namen aufgeschnappt und zwar den von der Maxwell-Tochter.
Jessel Maxwell, ja.
Ich habe mich halt gefragt, das wurde so im Nebensatz mehr oder weniger erwähnt, weiß man schon was darüber oder kommen wir da noch hin, inwieweit diese Frau, ich erwähne das jetzt so explizit, weil sexueller Missbrauch eine Sache ist, die ganz rein statistisch allermeistens von Männern begangen wird. Und so wie das jetzt eben quasi im Rahmen der Geschichte herauskam, ist sie ja durchaus daran beteiligt gewesen. Weiß man da schon irgendwas über deren Motive? Also inwieweit ist die da involviert? Lebt die noch? Ist die noch? Also
wir sprechen auf jeden Fall noch gesondert
über sie.
Ghislaine Maxwell, weil sie eben, so viel kann ich schon mal sagen, sehr tief damit drin hing.
Das finde ich halt so krass. Also
ja,
das
eben
war
auch mitrekrutiert hat.
Da haben mir die Öhrchen geschlackert, weil das eben ja etwas ist. Also nicht, wisst ihr, Menschen sind vielfach wirklich, wirklich verdorben. So, die meisten sind gut, aber wir reden natürlich immer nur über die Verdorbenen, ne? So. Mhm. Aber dadurch, dass das so eine Straftat ist oder ein Abgrund ist, den oft rein statistisch wirklich, kannst du ja in Zahlen belegen, ist so belegbar, von Männern
bedient wird,
ist das für mich eine große Überraschung gewesen. Die Rekrutierung gar nicht so sehr, weil das haben wir schon öfter gehört, dass Frauen quasi eher so Mittel zum Zweck sind. Aber es gibt ja auch tatsächlich Anzeigen, von hier Maria Farmer, glaube ich, hat ja beide angezeigt und hat gesagt, sie ist von denen gemeinschaftlich missbraucht worden.
Genau.
Und das ist, finde ich, richtig krass. Also das ist so ein Ding, es begegnet einem nicht oft. Das ist mir einfach aufgefallen.
Ich finde aber, also ich bin allein schon über diese Rekrutierungssache gestolpert, weil ich fand das so perfide, dass eine Frau irgendwie andere Frauen Mädchen, werdende Frauen ans Messer führt. Ne? Also,
aber das ist ja trotzdem etwas, das haben wir zumindest schon mal gehört. Also auch im Podcast. Ne?
Ja.
Und es war ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja auch nicht nur Ghislaine Maxwell, sondern auch andere Frauen oder Mädchen im Netzwerk, die quasi dann auch eingespannt wurden, um noch weiter zu rekrutieren.
Aber das halt eher aus der Not heraus. Ne?
Ja, klar.
Also
das ist ja
bei Maxwell lag ja auf der anderen Seite und doch das, also es gibt natürlich auch weibliche Sexualstraftäterinnen, ne, die sind vertreten, seltener, aber die gibt es und gegebenenfalls haben wir es hier mit einer zu tun. Nur lag bei den anderen Mädchen, die zur Rekrutierung aufgefordert wurden, die Not noch irgendwie mit auf der Waagschale, das Geld, was sie dadurch verdienen konnten.
Das ist das, was ich meine. Das ist quasi der Punkt, auf den ich hinaus will.
Und
dass wir haben, du hast recht, insofern ist diese Rekrutierung durch die Maxwell auch bemerkenswert.
Ja, weil auch sie hat zwar Geld von Epstein bekommen, wahrscheinlich nicht wenig, aber das war ja auch kein armes Kind.
Es muss mehr Motiv gewesen haben, also, genau, gegeben haben, das meine ich. Und du hast recht, insofern ist es bemerkenswert, weil die Rekrutierung von Frauen zum Zwecke von sexuellem Missbrauch oder Sklaverei oder so, das haben wir schon öfter aus der Not gesehen. Mhm. Du hast absolut recht. Es ist dann, selbst wenn das etwas ist, was einem begegnet im Rahmen von True Crime, sind es oft Frauen, die selber in der Notsituation sind.
Genau, die keinen anderen Ausweg suchen, finden oder sich selbst einfach schützen wollen und es deswegen tun.
Genau. Was ich absolut ekelhaft fand, das will ich auch noch mal ganz klar herausstellen, weil das perfide daran ist, die Erklärung für das Wort Manhandle hätte ich einfach überhaupt gar nicht gebraucht. Also das ist halt so krass, oder?
Mhm.
Dass man so, wenn man irgendwie versucht, einigermaßen bewusst durchs Leben zu gehen, dass solche Begriffe irgendwie sofort klar sind.
Mhm.
Und was mir auch extrem aufgestoßen ist, als Punkt, auch so ein zentraler Punkt von What the Fuck, über den ich noch nie nachgedacht habe, obwohl wir schon vielfach mit Deals zu tun hatten.
Dieser Justizdeal.
Ja, und du kamst dann dahin und hast dann quasi gesagt, wie kann es überhaupt sein, dass ein Beschuldigter oder ein Mitbeschuldigter an seinem Strafmaß mitarbeitet und dass die Opfer nicht gefragt werden. Das habe ich mich noch nie gefragt. Obwohl wir schon so viele Deals hatten, wo es genau, ich habe dann gedacht, ne, meine Synapsen waren irgendwie auf Hochtouren am Laufen.
Mhm.
Und ich dachte so, hä, wieso ist mir das noch nie aufgefallen, dass auch egal bei welchem Justizdeal die Opfer eigentlich nichts mitzureden haben?
Nee, das Problem ist halt aber auch wirklich, dass du meistens selbst nicht die Expertise hast. Dafür gibt es Anwälte, die deine Interessen vertreten sollen. Doof nur, wenn dein Anwalt sich aber irgendwie mit dem Staatsanwalt bei irgendeinem Frühstück trifft.
Ja.
Und da irgendwas aushandelt, von dem er zwar sagt, es sei in deinem Sinne, weil lieber ein kleiner Sieg als kein Sieg.
Ja.
Aber also weiß ich nicht.
Mhm.
es gab ja wirklich eine nicht zu vernachlässigende Beweislast. Es stand viel auf dem Spiel. Und ja, ja, die Opfer waren junge Mädchen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gericht in diesem Fall wirklich gesagt, also schlechter geurteilt hätte, ja, für die Opfer,
ja,
als eine 13-monatige Haft, die er im Wesentlichen verbringen kann, wie er will, und eigentlich, ja, nur im Gefängnis, ja, schläft, weil er, ja, den ganzen Tag, also weil er 12 Stunden lang ins Büro gehen darf, ja, und Besuch empfangen darf und, ja, eigentlich machen kann, was er will.
Ja.
Also, das ist ja, ja eigentlich der denkbar schlechteste Ausgang.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Und ich bin vor allem, wie gesagt, irgendwie ich einfach so ein Schockmoment darüber, dass ich darüber noch nie nachgedacht habe. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und es lässt mich einfach fassungslos zurück, dass sowas in unserer Welt überhaupt passieren kann. Ich habe keine Patentlösung gerade
parat.
Aber
Moment, aber das schockiert dich das wirklich? Mich schockiert das überhaupt
doch,
nicht.
Doch, also da fehlt doch Kontrolle an allen Ecken.
Ja, aber
und
die
Enden
fehlt doch immer. Also
ja,
das überrascht mich gar nicht. Insbesondere aber auch jetzt mal ganz, ganz blöd, ne? So ein ganz blödes Beispiel. Männern mit Macht und Geld passiert einfach wenig. Und ich, das hat jetzt ist von der Dimension her eine ganz andere Kiste.
Mhm.
Aber wenn ich da zum Beispiel an Uli Hoeneß denke,
hm,
den Bayern-Typen, der da Steuerhinterziehung gemacht hat und, hm, so, der hat doch auch irgendeinen Deal gemacht und dann ging das ganz schnell wieder irgendwie hinten
da
raus.
Da stecke ich
so
gar nicht im Thema, aber also scheinbar hast du recht mit dem,
also,
Satz, den du gerade gesagt
oft,
hast.
Ich oft gesehen.
Sicherlich, und aber also dieses Ausmaß an Willkür in einem Rechtssystem fand ich schon schockierend.
Ja.
Also das ist einfach crazy, dass du, also es war mir nicht so klar, dass du ab einem gewissen Punkt scheinbar wirklich irgendwie unantastbar bist. Das, und ich finde, das darf, also es muss Regularien und Mechanismen geben, so drastisch die auch sein mögen, die das unmöglich machen.
Das ist das Ding, was du aber auch, also das ist ja das, was du schon im Intro sagst.
Diese Ungleichheit.
Vor dem Gericht
vor dem
sind wir trotzdem nicht alle gleich.
Nein.
Und wir müssten das sein. Und das ist dieses, ah, das macht mir so einen Knoten in meinem Kopf, ne? Und das macht meinen Weltschmerz auch nicht unbedingt besser.
Nee, ich bin auch der festen Überzeugung, nach dieser Reihe müssen wir alle das Buch im Grunde gut lesen.
Ja.
Weil das wird noch schwierig,
ja,
glaube ich.
Ja.
Deswegen, ja, das ist mir halt schon super übel aufgestoßen.
Ja.
Also es ist
vieles,
einfach
vieles daran.
Unbegreiflich.
Vieles daran.
Ja. Vor allem, was dieses Justizversagen einfach möglich gemacht,
mhm,
hat.
Du hättest quasi an dem Punkt einen Cut ziehen können.
Genau, dann wäre es vorbei gewesen.
Ja.
Und stattdessen.
Und danach hat die Scheiße erst richtig angefangen.
Hat man sich geeinigt, ohne die Opfer auch nur irgendwie zu fragen.
Ja.
Und daraus sind, also, und da hat das Rechtssystem einfach versagt. Der,
ja,
Staat hat versagt,
ja,
seine Bürger zu schützen.
Ja.
Es gibt in den Jahren danach. Es gibt tausende Opfer.
Ja.
Kinder, junge Frauen,
ja,
junge Männer, Jungs, Mädchen.
Ja.
Alles Mögliche.
So krass.
Dann würde ich sagen, lassen wir es bis hierhin gut sein.
Ja.
Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann wieder hören. Bis dahin, bleibt
sicher,
es ist gefährlich da draußen.